Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Was würde passieren, wenn wir einfach aufhören? Wenn Frauen nicht zur Arbeit gehen, wenn sie keine Kinder betreuen, wenn sie keine Angehörigen pflegen, wenn sie nicht organisieren, nicht zuhören, nicht verfügbar sind? Würden dann alle merken, auf wessen Schultern diese Gesellschaft ruht und wer deshalb seit Generationen überlastet ist? Würden dann alle begreifen, dass Gleichberechtigung nicht nur ein Wort ist, sondern eine Frage von Macht, Geld und Zeit? Am 9. März soll genau das passieren. Ein globaler Frauengeneralstreik. Darüber müssen wir reden. Ich bin Basha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 52. Folge von Mikas Matrix. Heute habe ich eine Gästin, die sich seit Jahrzehnten einmischt in Kultur, Politik, Gesellschaft und die schon lange von einem Frauenstreik träumt. Und was gibt es noch in meinem Podcast? Eine üble Nachricht aus Italien, den Mansplainer, der sich mal wieder Gehör verschafft, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Los geht's, kommt her und hört zu. Enough, genug, wir streiken. Das ist ein Kampfruf. Vor 50 Jahren haben es die Frauen in Island vorgemacht und einen landesweiten Frauenstreik ausgerufen. 90% der Isländerinnen haben dabei mitgemacht und damit Geschichte geschrieben. In diesem Jahr soll ein neues Kapitel feministischer Proteste beginnen. Die Bewegung Enough, genug, ruft zum globalen Frauenstreik auf. Und eine der wichtigsten Initiatorinnen dieser Bewegung ist heute bei mir im Studio, Adrienne Göhler. Adrienne ist eine Frau, die Debatten nicht nur begleitet, sondern anstößt und die immer wieder sehr unbequeme Fragen stellt. Adrienne ist Publizistin, Kulturpolitikerin und ehemalige Berliner Senatorin für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Und sie ist eben eine der Initiatorinnen des geplanten Frauengeneralstreiks am 9. März. Während viele noch diskutieren, ob wir mit der Gleichstellung bereits weit genug gekommen sind, sagt Adrienne, nein, sind wir nicht. Nicht solange Care-Arbeit systematisch unterbewertet wird. Nicht solange Gewalt gegen Frauen strukturell verankert ist. Nicht solange ökonomische Abhängigkeit Realität bleibt. Was treibt Adrienne an? Warum hält sie einen Generalstreik für notwendig? Gerade jetzt? Und was bedeutet es politisch, wenn Millionen Frauen sagen, genug, basta, enough? Genug, basta, enough haben eben auch die Isländerinnen gesagt vor 50 Jahren. Und so ging ihr Kampflied. Herzlich willkommen, liebe Adrienne.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Basha.
Was wir eben gehört haben, war das Kampflied der isländischen Frauen. Nun gibt es ja jetzt auch hier für 2026, Island ist ungefähr 50 Jahre her, der Generalstreik der Frauen dort, die Initiative Enough, genug. Die ruft zu einem globalen Frauenstreik am 9. März auf. War für dich als Initiatorin Island das Vorbild?
Schon sehr stark. Also es ist einfach sehr, sehr massiv gewesen, dass 90% aller Frauen auf die Straße gehen und sie am Morgen des 24. Oktober 1975 noch nicht wussten, wie viel kommen da eigentlich. 90%.
Und was waren das für Frauen aus allen Bereichen?
Bei 90% bleibt eigentlich
nicht viel übrig.
Keine übrig, die es nicht geschafft hätte. Also sie sind auch noch an den Bäckereiladen gegangen und gesagt, machen Sie die Bäckerei für ein paar Stunden zu, kommen Sie mit uns. Es hat sich alles noch so organisch ergeben.
Das heißt, Sie haben noch am Tag selbst mobilisiert?
Die haben noch am Tag selbst nicht gewusst, wie viel es wird. Und sie haben alle, die sie finden konnten, gekriegt. Natürlich ist es eine etwas andere Situation, weil sie keinen globalen Streik ausgerufen haben.
Sondern
auch
einen
keinen Generalstreik. Sondern einfach gesagt haben, wir stehen nicht zur Verfügung.
Der globale Frauenstreik soll ja am 9. März stattfinden. Nun gibt es ja den Internationalen Frauentag am 8. März, der auch ein Protest, auch ein Kampftag ist. Reicht der nicht mehr aus?
Naja, streiken am Sonntag finde ich irgendwie...
Also es liegt nur am Datum.
Nicht stimmt. Es ist zunächst mal eine ganz klare Entscheidung gewesen für einen Wochentag, für die Idee, dass wir nicht zur Verfügung stehen. Und das für die bezahlte und unbezahlte Arbeit. Und dieses an einem Sonntag zu machen, kam eigentlich uns allen relativ absurd vor.
Das ist wohl wahr, obwohl es ja inzwischen sehr viele Menschen gibt, die auch am Wochenende arbeiten müssen. Und Care-Arbeit von Frauen wird ja immer geleistet.
Genau. Also das war auch die Abwägungsgeschichte, wo wir dann irgendwie das Gefühl hatten, der 8. März, das ist der Feiertag auch, da gehen wir auch für unsere Rechte auf die Straße. Und die Zeiten sind aber so, dass es einfach eine Umdrehung stärker, klarer sein muss. Ich zitiere gerne so eine junge Kollegin, die sagt, ich habe die Schnauze voll vom betreuten Demonstrieren. Ich demonstriere seit Jahren und ich habe das Gefühl, they couldn't care less. Es muss jetzt wehtun. Und das Einzige, was dem Kapitalismus und dem Patriarchat wehtut, ist zu sagen, wir stehen nicht zur Verfügung. Vom Schulbrot angefangen bis zur Kaffeekocherei, whatever, ich bin nicht im Spiel heute.
Darüber würde ich gleich nochmal mit dir reden, vielleicht vorher nochmal, weil du eben erwähnt hast, es geht gegen den Kapitalismus, es geht gegen das Patriarchat, also das System im Allgemeinen.
Das System im Allgemeinen braucht ein Reload, das denke ich schon. Also wir kriegen ja mit, dass all das, was wir als unkaputtbar empfunden haben, Demokratie, Meinungsfreiheit, Menschenrechte, Völkerrecht, dass das alles auf dem Spiel steht. Und zwar in so einem abschüssigen Spiel, kann man sagen. Und daher die Idee, es braucht einen ernsthaften, eine ganz klare Ansage, wir spielen da nicht mit. Angefangen hat alles, bin ja dann doch auch mit Ritualen immer beschäftigt. Am 7. März 2025, ich sitze in einer Taz-Veranstaltung über Patriarchat und Matriarchat und merke, wie so in mir das so hochsteigt, mehr und mehr und mehr. Und dann war die Diskussion zu Ende oder das Panel zu Ende und das ging ins Publikum und ich habe gesagt, mir ist es alles zu abstrakt, ich brauche einen Frauengeneralstreik.
Das heißt, das war für dich der Punkt, wo du für dich gedacht hast, jetzt reicht's?
Ja, es reicht. Schluss. Aus, vorbei. Geht so nicht mehr. Das war aber, im Grunde genommen habe ich nur ausgesprochen, was ich die ganzen Monate davor erlebt habe. Also eigentlich kannst du ja so eine Linie ziehen von Covid, wo die Geschlechterrollen nochmal zementiert, in Beton gelegt worden sind und viele Frauen zurück in so eine Vereinzelung gegangen sind, was meines Erachtens auch dazu geführt hat, dass es so Abgrenzungen, Ausgrenzungen, Verhärtungen zwischen Frauen in den verschiedenen Strömungen gegeben hat.
Ja, wobei ich schaue ja ein bisschen anders auf Covid. Ich hatte eben nicht, wie es allgemein behauptet wurde, den Eindruck, dass es sich um einen Rückschritt handelt, sondern dass an vielen Stellen die Verhältnisse einfach deutlich werden.
Ja. Also ungeschminkt, das kann man auch. Also da gehe ich sofort mit dir. Es ist ein ungeschminkter Bestandsaufnahme. Es sagte einfach, die Frauen sind... So sagen das aber ganz viele Mütter, mit denen ich gesprochen habe. Ich gehöre nicht zu den Müttern. Das heißt, ich war auch da immer noch Lernende, oder? Und die sagten, nein, Es war einfach, du hast in einer solchen Klarheit mit vermittelt bekommen, du bist nicht systemrelevant. Ich finde schon, dass es nicht einfach nur deutlich wurde, sondern die Mütter beschreiben, dass sie das Gefühl hatten, es ist einfach ein so immenser Rückschritt für ihr eigenes Wohlbefinden. Das schien mir doch bedeutsam.
Du warst ja selbst eine ganze Zeit Teil auch von politischen Institutionen, als Kultursenatorin zum Beispiel hier in Berlin. Warum glaubst du denn jetzt an außerparlamentarischen Druck? Man könnte ja auch sagen, wir brauchen mehr Druck auf die Parteien, mehr Gesetzesinitiativen, mehr Änderungen im gesellschaftlichen Bewusstsein, was aber sozusagen von der Politik eingespeist wird und sich dann nach unten durchsetzt. Daran glaubst du nicht mehr?
Ich glaube nicht, dass das einzige Mittel ist. Und ich glaube auch, dass bestimmte Organisationen, irgendwie sind die Zeiten anders, dass die ausgetretenen Pfade uns allen noch das Gefühl geben, wir sind Playerinnen, wir können etwas verändern.
Und aber wir haben nun aber einfach Protest ist ja auch ein ausgetretener Pfad.
Ja gut, aber berechenbar. Also ich zitiere noch mal gerne die Kollegin, die sagt, wir wissen ganz genau, wir fangen bei A an, wir gehen zu B, wir treffen eigentlich gar keine Menschen drumherum, weil zumal in Berlin die Polizei immer dabei ist, vorne, hinten, links und rechts. Das heißt, das ist das betreute Demonstrieren und am Schluss knattert man irgendwie nach, wer ist die wichtigste oder die größte Organisation, die knattern ihre Statements runter und dann fragt man, wie viel waren wir und was hat diese gemeine Polizei wieder uns für eine kleine Zahl gegeben. Und das hat sich erschöpft, das hat sich auf es war so spürbar, dass dieses Zusammentreffen von einerseits Vereinzelung und dann jeden Tag in den Medien das glaube ich nicht, das kann nicht sein. So ein Gefühl bei den Nachrichten,
die du über die Medien mitbekommen hast, was Frauenrechte angeht.
Nein, nicht nur Frauenrechte, es ist einfach, es geht ja alles Demokratie. Im Moment Demokratie.
Aber jetzt sei nicht kulturpessimistisch als ehemalige Kultursenatorin und sag mir, alles wird schlechter.
Ich glaube, dass die bisher eingeschlagenen Wege nicht mehr ausreichen. Und ich gehe aber ehrlich gesagt auch ganz zurück, auch etwas, was mir in meiner Anfangsfeministinnenzeit geläufig war, ging eigentlich jeder Satz so. Kannst du dich mal irgendwie zusammenreißen? Wir sind 52% der Weltbevölkerung. Also pass mal auf. Ja, so das war
die Druckkulisse gegenüber Männern?
Ja, das war ganz klar. Also wir haben immer wir sind die Mehrheit der Bevölkerung.
Halsmaul.
So. Na, nicht Halsmaul, aber pass auf. Du kannst nicht über uns dermaßen hinweggehen. Das war schon in den 70er Jahren total klar. Und das hat sich völlig verlaufen. Also ich bin nicht die Kulturpessimistin, sondern ich sage, wir gehen andere Wege. Und es können nicht nur die tradierten Institutionen sein. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass das eigentlich von einer Person erstmal gedacht worden ist. Dann habe ich 3-4 Frauen, die ich wertschätze, ja, die wir aber auch in keinem Verein oder irgendwas sind, aber natürlich eher so aus dem kulturellen Feld, gesagt, ist das jetzt eigentlich nur mein Empfinden oder seht ihr das auch so? Und dann waren die Gespräche, dieses wirklich, ich habe fertig, ich kann nicht mehr, eine riesige Erschöpfung bei Menschen, also bei Frauen, aber auch Männer, die unter der toxischen Männlichkeit, die so breitbeinig von diesen Herrn Putin und Trump, wie sie alle. Ja. Also ich meine, das ist ja eine unerträgliche Groteske, der wir ausgesetzt sind. Ich finde, wenn die Präsidenten von zwei Weltmächten, von zwei Atommächten sich verhalten, als wären sie gerade in einem sehr schlechten Pub und reden
und pöbeln
so
sich an.
Pöbeln sich
oder,
an.
Oder ja, trinken
das
dann,
super.
Aber dann
ja,
trinken sie sofort
Freund.
Wieder ein
ja.
Bier zusammen.
Ja, ist doch sehr,
so.
Nett. Das ist sehr nett von Herrn Putin gewesen, dass er jetzt gerade mal nicht, eine Woche nicht bombt. Ich finde es obszön. Ich finde es vulgär, obszön und eigentlich würdelos. So, und in so einem Moment, denke ich, müssten wir uns besinnen, dass wir inzwischen nur 49,7% der Weltbevölkerung sind und sagen, wenn wir Nein sagen, dann muss was anderes gehen. Und ich denke, also in meiner Lebenszeit oder bewussten politischen Zeit, gesellschaftlich verändern wollenden Zeit, habe ich nicht so eine Phase erlebt, wo ich Frauen so ohnmächtig gemacht erlebe.
Ich würde dir trotzdem an einem Punkt widersprechen, Adrienne. Ich finde diese Entwicklung natürlich auch katastrophal und sie macht mich unglaublich wütend. Ich habe aber nicht den Eindruck, das ist irgendetwas Neues, sondern das ist, um mal dieses hässliche Wort zu benutzen, tatsächlich ein Rollback. Das ist an vielen Stellen auch eine Reaktion darauf, dass Frauen sich weltweit an vielen Punkten ja Rechte erstritten haben und es jetzt wieder so ist, dass von männlicher Seite die Machtfrage gestellt wird. Und das sind schon Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen. Mich überrascht es nicht. Ich finde aber natürlich auch, angesichts der Energie, die es mal gab, zum Beispiel in der ersten Frauenbewegung, in der zweiten Frauenbewegung, auch in solchen Initiativen wie MeToo zum Beispiel, dass es tatsächlich auch darum geht, diese Energie wieder zu wecken und auch ein Bewusstsein bei Frauen natürlich stärker dafür zu wecken. Wir müssen halt streiten. Immer wenn Menschen in einer unterprivilegierten Situation sind, dann liegt es an ihnen, sich zu wehren. Denn diejenigen, die die Privilegien haben, die die Macht haben, werden sie nicht freiwillig abgeben.
Ja, also es hat ja viele Diskussionen im Vorfeld gegeben und einige Frauen haben immer gesagt, na ja, es ist der letzte sozusagen Aufschrei des weißen, unreflektierten Mannes, der seine ganzen Fälle davon schwimmt.
Und nicht nur des Weißen.
Dann finde ich, erstens stimmt das so nicht, zweitens letzter Aufschrei, weiß ich nicht, ob ich mich der Illusion hingeben soll.
Es ist ein extremes Unbehagen,
ja,
wenn ich dein Gesicht gerade anschaue.
Genau. Es ist ein Unbehagen. Und wie viele Frauen mir gesagt haben, ich gucke keine Nachrichten mehr, ich kann es nicht mehr ertragen, ich will diese Hackfressen nicht mehr sehen. Und das führt natürlich dann auch eher zur Abgeschiedenheit. Ich habe ganz viele Leute befragt. Das mache ich eigentlich immer so, dass ich sage, wenn wir jetzt einen Streik machen würden, das findest du das richtig oder so. Dann haben doch viele Männer auch gesagt, wir möchten da gerne mitmachen, weil wir auch unter diesem rückwärtsgewandten Männerbild total leiden. Aber gleichzeitig war auch irgendwie das Gefühl da, wir müssen uns wieder zusammenfinden in irgendeine Stärke, die wir verloren haben. Und dafür gibt es werden sehr viel unterschiedliche Gründe genannt. Aber das Gefühl, wir können uns auf das, was ist, nicht mehr verlassen, sondern wir müssen einfach bereit sein.
Wir müssen auch was dafür tun.
Ja, wir müssen bereit sein, dafür zu kämpfen. Und da ist nun Streik das Mittel, was am ernsthaftesten ist.
Sag doch mal kurz, was sind denn die konkreten Ziele? Also es ist ein starkes Symbol, klar, zu sagen, globaler Frauenstreik. Aber ich gehe mal davon aus, es geht um mehr als um Symbolpolitik.
Also ich mache ja noch eine weitere Verschärfung. Ich nenne das ja, weil das ist das Ziel und das ist sozusagen, da muss es drum gehen, um den globalen Frauengeneralstreik, weil wir haben ja kein ich gehe nicht auf einen Arbeitskampf ein oder so. Wir stellen auch keine Forderungen. Das ist eine Lehre auch aus der Zersplitterung der Frauenbewegung. Nicht zu sagen, also, welches sind denn jetzt die 5 wichtigsten Forderungen?
Ja, aber es muss doch irgendwelche Forderungen geben. Man geht doch nicht einfach auf die Straße oder legt die Arbeit nieder und sagt, mach ich mal so. Nee, war nur mal so eine Idee von mir.
Nein, nein. Es ist ganz klar, wir haben genug. Basta. Und das in allen Sprachen.
Aber man muss doch sagen, Basta, wovon?
Ja, aber das ist ja, also wenn ich eine große Bewegung starten möchte, dann versuche ich nicht, mich über sehr viele, viele Monate mit Personen darüber zu streiten, welches jetzt die wichtigsten Forderungen sind.
Es gibt ja inzwischen, darüber kannst du ja gleich nochmal etwas erzählen, in unterschiedlichsten Ländern Initiativen. Und die definieren für sich selbst, was in ihrem Land genug heißt.
Ja, das ist es. Also die Idee ist, entgegen der leider etwas sehr durchgängigen Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, suche ich das größte gemeinsame Vielfältige. Weil für mich geht es darum, dass jede einzelne Person ihr genug formulieren kann. Also es gibt nicht irgendwie das große Über-Ich, was sagt, das ist jetzt das Eigentliche. Und anders als die traditionellen Frauenpolitikkämpfe, die alle mit dazugehören und alle ihre Berechtigung haben und wir müssen mehr denn je über Femizide reden, weil es ja mehr denn je auch sichtbar ist, wie katastrophal diese Gewaltsituationen für Frauen sind. Ich habe ein großes Projekt in der Ukraine am Laufen. Ich weiß natürlich, wie Krieg auch noch mal die häusliche Gewalt in einer dramatischen Weise beeinflusst und die Traumatisierung der Kinder. Ja. Es gibt unfassbar viele Studien. Und dann gibt es solche Politikmänner, diese beiden Großen, die Ts und die Ps, die ihre Länder zu Königreichen umfunktionieren wollen, die all das sozusagen als nicht existent bezeichnen. Und dagegen braucht es schon etwas kräftigere Mittel. Und zu sagen, jede Person kann das eigene Genug formulieren. Und die Gesamtheit der Genugs ist ein Tatbestand, von dem wir dann zu neuen Ufern aufbrechen. Das ist jetzt ein sehr alter Begriff, aber I like it.
Aber lass uns doch noch mal einen Moment bei dem Punkt bleiben. Wenn man sich die Lebensrealitäten von Frauen anschaut, die sind natürlich in Europa zum Beispiel, auch in Island, in Argentinien oder in einem afrikanischen Land extrem unterschiedlich. Hast du nicht die Sorge, dass das sozusagen einfach so ein bunter Weihnachtsteller ist, wo jeder was draufschmeißt, was ihm gerade gefällt, aber sozusagen die Idee, dass es letztlich darum geht, sich für Rechte einzusetzen, gegen Unterdrückung, um mal so große Begriffe zu nehmen. Selbst das, würdest du nicht sagen, steht da drüber?
Das ist alles dabei. Also ich habe, wenn du dir die Organisationen anguckst, die mittlerweile unterstützen, hat lange gebraucht, dann kommen die aus nicht nur den Frauenverbänden, sondern es geht für mich ganz klar um die Frage von Leben auf einem Planeten, und zwar in Würde und mit dem klaren Wunsch zu überleben. Also es richtet sich ganz stark gegen Krieg, ganz stark gegen die Leugnung der Klimaerhitzung, ganz stark um das Wissen auch, dass Frauen von Ökokatastrophen viel mehr betroffen sind. Ich habe mit einer Ökofeministin aus Lissabon geredet, die in Bangladesch lange geforscht hat, und die sagt, die Opfer von Klimakatastrophen sind vor allen Dingen Frauen, weil sie
natürlich
nicht schwimmen können.
Sie sind auch für die Nahrung der Familie
sie sind für die
in der
Nahrung,
Regel
sie sind für
zuständig.
Die Kinder. So, und das sind den Zusammenhang, diese Verflechtung, die nach draußen zu bringen, das gelingt uns, glaube ich, zunehmend. Ich finde die Mischung aus Rabaukentum und Unernsthaftigkeit, die finde ich unerträglich. Und das habe ich einfach sozusagen rausgehört aus unglaublich vielen Gesprächen mit Frauen, die gesagt haben, wir halten es nicht mehr aus. Mhm. Und es muss sich wirklich etwas ändern. Und ohne genau zu wissen, wie wir das hinkriegen, und ich habe ja auch es ist alles sind zufällig. Bin ich irgendwann 2024 aufgewacht und habe gesagt, so das Nächste, was jetzt passieren muss, ist ein globaler Frauengeneralstreik. Aber wie wichtig es ist, dass wir die Frauen im Iran und in Afghanistan dadurch unterstützen, dass sie Teil des globalen Denkens sind. Dass die Frauen in Argentinien sagen, echt? Europa interessiert sich für uns? Sehr cool. Die aber auch gleichzeitig sagen, wann soll ich, also Mitte letzten Jahres haben wir ja angefangen, das alles zu lancieren, zu sagen, was sollen wir euch jetzt erzählen, was wir am 9. März machen? Bis dahin werden wir noch 20 Mal demonstrieren. Also sie sind erst ganz aufmerksam geworden, als wir gesagt haben, wir wollten übrigens weder marschieren noch demonstrieren, sondern wir entziehen uns. Wir sitzen, wir liegen, wir tanzen. Es gibt eine große Tradition, die Polen aufgenommen hat bei dem großen Streik, als die Abtreibung sozusagen vollkommen wieder kriminalisiert werden sollte, zu schreien eine Minute. Es ist wahnsinnig powerful. Also wir bedienen uns.
Und es entlastet dich auch wahnsinnig.
Es entlastet
aber,
dich total.
Sag mal, du hast eben schon Argentinien erwähnt. Also ich gehe mal davon aus, nach diesen vielen Tausenden von Menschen, die im Iran ermordet wurden bei den Demonstrationen der vergangenen Wochen, dass iranische Frauen wahrscheinlich nicht mitmachen. Afghanistan ist sicherlich auch schwierig, aber in welchen Ländern denn Frauen mit?
Ja, wir haben ganz klar die Idee gehabt, jede nach ihren Möglichkeiten. Jede, also keine Frau darf gefährdet werden durch den Streik. Und es gibt ja auch gerne immer so ein kleines Bashing. Die weißen Frauen, die weißen alten Frauen. Ja, ich bin eine weiße, alte, privilegierte Frau. Und ich sehe das so, dass das eine Verpflichtung ist, für Frauen auch mit zu sprechen und einzutreten, die diese Möglichkeit nicht haben. Weil wir riskieren nichts. Das muss man mal sehen. Selbst wenn wir jetzt einen kleinen Arbeitskampf, ja, also immer wird es an die Wand gemalt, dass womöglich dann der Arbeitgeber sagt, so, Sie haben zum Generalstreik aufgerufen. Nein, wir haben ihn ausgerufen. Wir haben ihn als eine Möglichkeit ausgerufen. Es ist die stärkste Form des Protests. Aber jede, auch da wieder, jede nach ihrem Vermögen. Und das ist etwas, was bei den Frauen in Afghanistan, weil wir haben jetzt gerade, mit denen habe ich gerade viel zu tun. Das ist auch eine ganz tolle Frau, die einen ich mache Ausrufe für Frauen, die eben nicht streiken können, die nicht den Weg gehen können. Aber die finden sich mit Briefen auf der Website wieder. Und die fangen an, mit uns in einen kontinuierlichen Kontakt zu gehen und zu sagen, ihr seid die Einzigen, die sozusagen sich um uns kümmern. Ja, der Kontakt, ich habe ganz viel mit Frauen im Iran zu tun gehabt. Der ganze Kontakt ist einfach versiegt. Und da habe ich natürlich auch alles Verständnis dafür. Wir werden aber eine wunderbare Exil-Iranerin haben, die eine kraftvolle Stimme hat.
Und in andere Länder? Zähl doch mal kurz auf. Interessiert uns.
Es ist sehr stark vertreten Österreich. Ziemlich gut vertreten die Schweiz. In Lissabon haben wir eine Gruppe, in New York haben wir. Wir haben ganz viele Regionalgruppen. Inzwischen sind es irgendwie über 50 und das ist toll, weil das wächst. Und so jeden Tag hat man das Gefühl, noch ein Pilz, noch ein Pilz, noch ein Pilz. Und Women's March hat ihre Streikpraxis oder ihre Demonstrationspraxis jetzt auf den 9. mit ausgeweitet. Also es fängt so an, überall so kleine Lichter zu geben. Da wir eine ehrenamtliche Initiative sind und auch keine, also jetzt ist Terre de Femmes hat sich uns mittlerweile angeschlossen, aber sie waren nicht die Initiatorinnen. Deshalb ist auch nicht über deren Verteiler an alle Frauen das gegangen, sondern wir haben tatsächlich die persönlichen Verbindungen genommen. Oder es gibt ein wunderbares Poetry-Projekt. Mit den Frauen habe ich Kontakt aufgenommen, die nun wiederum sagen, jetzt kann ich endlich mal meine Stimme erheben. Und das ist das Interessante, jede nach ihrem Vermögen, jede, die das, wie sie es kann. Und wenn die Frauen sich schützen müssen mit Schleier und Sonnenbrillen, was sie sicherlich nicht so gerne tun, weil das ist ja das, was sie eigentlich nur dürfen, aber Wege finden, ihr genug zu artikulieren, dann ist das für mich ganz beglückend. Es ist auch in Lima gibt es eine Gruppe. Wir haben alles alphabetisch, die Regionalgruppen. Meine Lieblingsstelle ist Buenos Aires, Cuxhaven. So, das ist, kommt zusammen. Oder Lübeck und Lissabon. Es sind einfach ganz kleine Orte. Bützow.
Wo ist das?
Ja, das ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Okay, nicht so weit weg.
So ein ziemlich kleines Dorf, wo aber alle Frauen zusammenkommen und beratschlagen, wie es weitergehen soll. Also das Einüben von anderen radikalen demokratischen Praktiken, das finde ich interessant. Und super ist, dass so viele Organisationen jetzt sagen, also für dieses Jahr ist es uns jetzt noch wirklich zu früh.
Und man denkt, was ist denn da jetzt ranzuführen? Naja, in Organisation muss man lange nachdenken, ja, bevor man sich zu irgendetwas bekennt. Aber sag mal, du hast vorhin von den Arbeitgebern gesprochen und einem möglichen Druck von Frauen. Hier geht es ja tatsächlich nicht um eine Gewerkschaft, die zum Arbeitskampf aufruft. Und Frauen, die am 9. März nicht zur Arbeit gehen, sind dadurch eben auch rechtlich nicht geschützt. Fordert ihr Frauen nicht dazu auf, auch ihren Job zu riskieren?
Endlich kommst du mal auf einen wichtigen Punkt. Also ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn man Aufmerksamkeit erzeugt. Wirklich. Aber können wir bitte ganz kurz klären, was ein Streik ist? Ein Streik ist historisch und arbeitsrechtlich eine kollektive, tariflich eingebettete Arbeitsniederlegung. Die hat einen klaren Gegenüber, den Arbeitgeber. Das ist doch keine Gefühlslage. Das ist ein präzises Instrument im Rahmen industrieller Arbeitsbeziehungen. Wenn jetzt aber Frauen ihre unbezahlte Care-Arbeit, ihre emotionale Arbeit oder ihre mentale Organisationsleistung bestreiken, rein technisch gesprochen, wo ist denn da der Arbeitgeber? Wen genau bestreikt ihr denn da? Das Patriarchat? Ist das etwa eine juristische Person? Ich will nur sagen, Begriffe haben Bedeutung. Wenn wir anfangen, alles Streik zu nennen, was kollektive Unzufriedenheit ausdrückt, ja, wo kommen wir denn da hin? Und dann wundert ihr euch, wenn man euch damit nicht ernst nimmt? Aber hey, macht mal ruhig. Ihr wollt ja nur helfen, damit das Ganze auch intellektuell tragfähig bleibt und nicht zu emotional wird.
Sag mal, Adrian, hat der Mansplainer nicht irgendwie recht? Ist der Begriff Streik wirklich glücklich gewählt?
Es ist die einzig richtige Antwort. Warum? Auf. Naja, weil, wie gesagt, das betreute Demonstrieren, wo wir, das ist eingepreist. Das ist bei der Polizei eingepreist, es ist in der Politik eingepreist.
Das heißt, es hat keine Wirkung mehr.
Es hat keine Wirkung mehr. Es sind einfach ausgetretene,
ausgelutschte Pfade. Nein, Pfade können nicht ausgelutscht sein. Ausgetretene Pfade, du hast recht.
Ja, aber es war auch ausgelutschte Drops, irgendwie sowas. Also wir brauchen noch ein anderes Mittel. Und dieses, wir stehen nicht zur Verfügung. Aber mich hat übrigens auch ein Mann, ein Mansplainer, hat mich auf die Idee zu Streik mitgebracht. Es war Anfang Januar 2025. Der, ich würde sagen, Hauptgeschäftsführer der Mittelstandsvereinigung oder Arbeitgebervereinigung Berlin-Brandenburg, Metropolregion, sagt, ja, es geht uns immer noch nicht gut, also wir haben uns nicht erholt, aber es gibt ja noch Einsparpotenzial. Zum Beispiel könnte man den Frauentag, der ja in Berlin
ein Feiertag
ist, könnte man so flexibilisieren, dass er immer auf einen Sonntag fällt. Klammer auf, wie der Muttertag, wo mir erstmal
Das finde ich eine großartige Idee.
Super.
Können wir diesem Herrn nicht irgendwie eine saure Gurke oder eine Zitrone oder sonst etwas ins Haus schicken? Aber sag mal...
Warte, es geht noch weiter. Also die Flexibilisierung des Frauentags, weil nämlich der Frauentag, wenn der jetzt so ein Feiertag ist und die Leute nicht arbeiten, also auch die Männer nicht arbeiten, hat er aus...
Das geht ans Bruttosozialprodukt, Adrien.
Genau, 230 Millionen sozusagen Minus im Bruttosozialprodukt. Dann dachte ich, oh, das ist wahrscheinlich die einzige Sprache, die Sie verstehen. Kostet richtig Geld, wenn 49,7% der Weltbevölkerung in den Streik geht. Das ist mit eines der damit ganz es, wesentlichen...
Damit es richtig wehtut.
Ja, es muss wehtun, sonst...
Das Problem ist halt nur, dass Frauen ja auch Teil des Systems sind und natürlich auch darauf angewiesen sind. Aber lass mich noch mal eine andere Frage stellen. Also gehen wir mal einfach jetzt nur von Deutschland aus. Mhm. Und die Frage, an wen eigentlich die Botschaft, der Aufruf zum Streik gerichtet ist. Denn vor allem Frauen arbeiten ja häufig in prekären Verhältnissen. Also nehmen wir nur mal als Beispiel Pflege und Einzelhandel. Ja. Das sind doch aber dann auch diejenigen, die am meisten betroffen sind und sich letztlich einen Streik gar nicht leisten können. Auch nicht, indem sie, weil ihr sagt ja, es ist kein offizieller Streik, nehmt euch einen Tag frei, nehmt euch einen Tag Urlaub.
Es gibt
Urlaub,
ganz viele.
Aber es gibt doch, also gerade für diese Frauen ist das ja auch nicht so einfach. Sie verzichten dann einfach auf Geld.
Ja, die Frage kann, also... Die stimmt so nicht, weil es ist nicht
korrigier mich, Adrien.
Nicht die Gruppen verhalten sich alle so. Also ich kann zum Beispiel sagen, es gibt ArbeitgeberInnen, die geben ihrer Belegschaft frei. Es gibt andere Arbeitgeber, die sagen, okay.
Jetzt nimmst du die männliche Form. Ich glaube nicht, dass alle ArbeitgeberInnen, nein, alle ArbeitgeberInnen, den Frauen freigeben, oder?
Nee, um alle geht's gar nicht. Also ich mache keinen Streik, der sagt, alles ist so oder alles ist so. Sondern ich versuche gerade seit Monaten mit Frauen darüber zu reden, welche Möglichkeiten gibt es. Das ist die verlängerte Mittagspause. Es ist, was die Omas gegen rechts in bestimmten kleinen, also in Bezirksgruppen sagen, wir werden sehr ausführlich und sehr langsam mit unseren Forderungen über Fußgänger überlegen.
Das ist großartig. Ja.
Frauen, die überhaupt nicht aus ihren Rollen rauskommen können, können einfach eine Minute aus dem Fenster schreien. Die Frauenbeauftragten in Berlin haben die Möglichkeit, einfach eine Versammlung einzuberufen. Das hat die große Gleichstellungsbeauftragte in der Charité macht eine dreistündige Versammlung. Und darin wird übrigens auch der Film gezeigt. Und das ist
der Film über Island.
Der Film über Island gezeigt. Also es gibt ganz verschiedene Geschichten. Wir kriegen aber auch, also ich bin auch diejenige, weil wir ja kein Sekretariat oder keine Suprastruktur haben. Ich nehme
du bist
auch,
deine eigene Sekretärin.
Ja, ich habe viele Hüte auf. Einer davon ist, dass ich mir angucke, was alles reinkommt über ich will ein Newsletter haben. So, und dann sagen ganz viele Frauen, erzähl was über dich und sagen sie, ich habe jedenfalls, das ist im Oktober das erste gewesen, dass eine Frau sagt, ich jedenfalls nehme schon mal frei. Komme, was wolle, ich bin auf der Straße. Dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Es geht ja nicht nur darum, dass wirklich die Arbeit bestreikt wird, sondern dass ein Bewusstsein dafür hergestellt wird, für die unbezahlte und bezahlte Arbeit, die Frauen machen, die übrigens in so vielen Fällen zu schlecht bezahlt wird. Also wir reden über komplett unbezahlte Arbeit, nämlich die Sorgearbeit. Dann reden wir über schlecht bezahlte Arbeit. Das ist die Sorgearbeit als Person.
Lohnarbeit.
Als Lohnarbeit. So. Und das sind ganz verschiedene Dinge. Das kommt alles zur Sprache. Und das finde ich eben das Großartige daran. Wenn die Women's Society mitmacht und sagt, gut, wir haben unsere Forderung, dann ist es für mich ein vielstimmiges Echo. Und an die Politik die klare Ansage, es hat so viele Facetten. Und wir wollen, ich will wieder zurück zu dieser Kernforderung, wir wollen einfach 50% von allen. Wir wollen die Hälfte des Himmels, die Hälfte der Erde, die Hälfte der Verhandlungsmacht, die Hälfte der Gestaltung der Welt und die Hälfte
der Kohle.
Wollte ich gerade sagen. Und dann wollen wir doch auch mal noch auf den Boden kommen und sagen, die Hälfte der Kohle.
Aber was sagst du den Frauen, Adrienne, die finden, ein Streik schadet mehr, als er nutzt? Das ist irgendwie Abgrenzung, das ist ein aggressives Zeichen und ich kann doch zum Beispiel im Privaten auch meine Pflichten gegenüber meinen Kindern, den Mann lassen wir jetzt mal außen vor, nicht einfach vernachlässigen.
Tatsächlich kommt es relativ selten vor. Also die Frauen artikulieren sich dann vielleicht auch nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, wir haben alle auf unsere Seite gezogen. Es ist aber
die Threadwives bestimmt nicht.
Nö. Also
diejenigen, ja, die nach einem traditionellen Frauenmodell leben wollen.
Aber das Wunderbare ist, dass wir da auch noch nicht, weil wir so offen sind. Und wir haben einfach gesagt, für uns gibt es nur sozusagen die Grundmenschenrechte. Die wollen wir eingehalten haben. Und das verbietet sich dann schon von selbst, dass man irgendwie was mit der AfD macht. Es war aber auch bisher ganz Sute, muss ich sagen. Und tatsächlich geht das mit dem Streik, wird so, wenn sie sich trauen zu denken, dann kommt die Lust rein. Und wir machen ja Picknick, wir liegen, wir sitzen, wir tun nichts. Wir sitzen an Orten, wo wir nicht vorgesehen sind zu sitzen.
Zum Beispiel?
Vielleicht vor dem Finanzministerium, vielleicht vor der CDU-Zentrale, vielleicht vor dem Bundesfrauenministerium. Also es gibt ganz viele Orte, die unser Genug sozusagen repräsentieren. Das werden wir sehen, wie wir das hinkriegen. Also es gibt sehr viele dezentrale Organisationen, die dann sagen, und abends kommen wir dann oder zum Nachmittag kommen wir dann zum Brandenburger Tor und wir werden uns the harvest of the day erzählen, was uns geglückt ist. Und es gibt gerade schon einen wunderbaren Mobilisierungsgrad. Ich bin sehr beglückt und es ist...
Aber Adrienne, dass es als Selbstermächtigung funktioniert, das beschreibst du ja sehr schön. Das, glaube ich, ist auch ein ganz toller Impuls. Aber selbst wenn wir es jetzt mal hart als Streik definieren und wirklich ganz viele Frauen mitmachen und in möglichst vielen Ländern, das verschiebt doch nicht die Machtverhältnisse.
Nee, also wir betreiben das als ein Unternehmen, was am 9.3. beginnt.
Ach so, und dann geht es irgendwann weiter.
Ja, das Interessante ist wirklich, dass ganz viele Organisationen sagen, okay, also nächstes Jahr sind wir dabei.
Wenn jetzt am 9. März Wirtschaft und Gesellschaft, bleiben wir mal hier bei uns im Land, nicht sichtbar ins Stocken geraten, oder wenn das Ganze ohne Folgen, ohne politische Konsequenzen bleibt, ist der Streik dann gescheitert?
Nee, also ich glaube an sowas gar nicht. Also das ist, ich wüsste auch nicht, welches jetzt die Messlatte ist für dieser Streik ist geglückt. Also wenn dieser Herr, dessen Namen ich vergessen habe, der wird dann schon vielleicht mit seinem Taschenrechner da sitzen und sagen, oh, da ist aber an diesem Tag ist das verloren gegangen und jenes verloren gegangen.
Du meinst denjenigen, der mal ausgerechnet hat,
genau, das ist
wie viel das Bruttosozialprodukt
Millionen
würde, genau,
in der Berlin-Brandenburgischen Region.
Wenn der Frauentag immer auf einen Sonntag fallen
Flexibilisierung
würde.
Mag ich auch, das Wort. Lass es uns doch auf den Sonntag flexibilisieren, so wie den Muttertag.
Ja, aber der Streik ist ja auch flexibel.
Für mich, also ich darf das mal so sagen, weil ich da ja ein positives Verhältnis dazu habe. Für mich ist es die Generalprobe zum Generalstreik, was wir dieses Jahr machen.
Also das heißt, für dich ist der Begriff globaler Frauenstreik, was ja ein großes Wort ist.
Ja, ein sehr großes Wort.
Für dich ist das sozusagen gesetzt als der Beginn und du hast keine Angst, dass die Sache größer klingt als das, was am Ende tatsächlich stattfindet und das sozusagen eine Art Rohrkrepierer wird?
Nee. Also das ist tatsächlich, kriegen wir mit, dass irgendetwas sich gerade verändert, dass viele Frauen großen Spaß daran haben, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu picknicken. Bonn, 50 rote Stühle, wo die Frauen Pause machen können.
Also rot ist die Streikfarbe?
Rot, pink, lila, also es ist schon in diesem Milieu angesiedelt, farblichem Milieu.
Dann mobilisier doch jetzt mal am Schluss unseres Gespräches ganz kurz für den 9. März.
Kommt, sagt, was euch überhaupt nicht mehr in den Kram passt, was ihr dringend verändert haben wollt. Wir listen das alles zusammen, wir weben das zusammen. Kommt mit eurer Lust, eurer Wut, eurer Kraft und euren Ideen.
Vielen Dank, Adrienne. Sehr schön, dass du da warst und wir sehen uns natürlich am 9. März wieder. Männer haben die Welt und damit auch die Medien gekapert. Über sie wird viermal mehr berichtet als über Frauen. Bei mir läuft es anders.
Hallo Bascha, hier ist Helen, endlich mal wieder mit News aus Italien. Doch leider geht es um etwas weniger Erfreuliches. Es geht nämlich um ein Thema, das eigentlich niemand in Frage stellen dürfte. Ohne freiwilligen und jederzeit widerrufbaren Konsens ist Sex Vergewaltigung. Ja heißt ja. Ähnlich wie zuletzt in Frankreich hatte nämlich dazu auch das italienische Parlament letztes Jahr schon eine bahnbrechende Reform einstimmig beschlossen. Sogar Regierungschefin Giorgia Meloni und Oppositionsführerin Elly Schlein haben das gemeinsam gefeiert. Am 25. November dann, passenderweise am Internationalen Tag gegen die Gewalt an Frauen, sollte das Gesetz endgültig vom Senat abgesegnet werden. Doch, was ist passiert? Die Lega hat einen Rückzieher gemacht und drohte, das Gesetz plötzlich wieder komplett zu kippen. Seit diesem Monat liegt nun ein neuer Gesetzestext vor. Übrigens geschrieben von einer Frau, Giulia Bongiorno, Senatorin, Staranwältin und Präsidentin des Justizausschusses. Und rate mal, was sie geändert hat. Der Begriff Konsens existiert einfach nicht mehr. Wir gestrichen. Und damit auch das Prinzip des freiwilligen Konsenses. Stattdessen geht es jetzt mal wieder darum, ob ein klar erkennbarer Widerspruch vorlag und ob dieser anhand der Situation und des Kontextes bewertet werden kann. Also im Klartext heißt das, wenn du vergewaltigt wirst, musst du beweisen, dass du Nein gesagt hast, dass du es laut genug gesagt hast und dass die Situation es erlaubt hat, das Nein zu äußern. Ja, und unsere Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die schweigt dazu natürlich. Für mich zeigt das leider einmal mehr, wie in Italien gesellschaftlicher Fortschritt im politischen Alltag ausgebremst wird, liebe Bascha. Und das Signal nach außen ist meiner Meinung nach gefährlich klar. Wenn du nicht laut genug geschrien hast, dann hast du es vielleicht ein bisschen gewollt. Leider das, was viele Täter ja eh schon denken.
Hallo Helen. Als ich zum ersten Mal davon hörte, dass eine rechtspopulistische Regierung wie die in Italien Frauen stärker vor Gewalt schützen will, konnte ich es nicht glauben. Und jetzt erzählst du mir, dass ich mit meinen Zweifeln tatsächlich Recht behalten habe. Echt Mist, oder? Helen Hecker gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin. Mehr zu den Korrespondentinnen findet ihr in den Shownotes. Hallo Silke, wie ist denn heute deine Stimmung? Hier kommt Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, und nun ich wieder. Und das voll gut drauf und mal so richtig fett erfreut. Denn aller Tarnung zum Trotz, allen Unkenrufen und Häkelzeitschriften, Frauen können denken. Ja, auch die, die so tun, als ob in ihrem Oberstübchen nur Platz für Cupcakes und Meal Prep wäre, stellen aktuell unter Beweis, dass sie nicht nur Politik und Zusammenhänge verstehen, sondern dass sie begreifen, dass das, was in ihrem Land passiert, auch mit ihnen zu tun hat. In den USA, dem Land der unbegrenzt Bescheuerten, werden Frauen aktiv, die für gewöhnlich ihre Kraft darauf verwenden, im Internet vorzuführen, wie man Nudeln kocht und Hundewelpen in Aquarell verewigt. Diese Frauen, die Hunderttausende an FollowerInnen haben, lassen Schneebesen und Pinsel fallen und entrüsten sich ihrem Publikum gegenüber über ihre Regierung und das Vorgehen von ICE. Okay, es hat einen Moment gedauert, bis den US-AmerikanerInnen auffiel, dass das, was in ihrem Land vorgeht, sein Vorbild im Nazi-Deutschland der 1930er Jahre hat. Aber als der Groschen gefallen war, haben etliche dann langsam mal begonnen, ihre Stimme zu erheben. Und nun beginnen sogar solche Frauen zu sprechen, von denen man annahm, dass ihre Beschäftigung mit der Frage, was koche ich heute, ihren intellektuellen Höhepunkt erreicht hat. Aber nein, diese meist weißen Mittelschichtsfrauen sind gar nicht doof. Die können kochen und denken, Hunde malen und sich deutlich artikulieren. Ich frage mich, warum das so lange gedauert hat. Warum erst mal ein Chef von einer gesetzesfreien Schlägertruppe wie ICE im Look eines SS-Offiziers vor die Kamera treten musste, bevor Frauen begreifen, dass es ein Leben außerhalb des Kochtopfs gibt, für dessen Ausgestaltung sie mit die Verantwortung tragen. Wieso hat das so lange gedauert? Wieso war es möglich, dass Frauen, auch außerhalb der USA, seit Jahrhunderten so tun können, als seien sie für alles zu doof? Als ginge sie das Weltgeschehen nichts an, Hauptsache das Soufflé steht. Ich werde ja häufiger mal gefragt, was ich gegen das Häkeln habe und was gegen das Kochen. Ich habe nichts gegen Häkeln und auch nicht gegen Kochen. Ich koche auch. Aber ich habe etwas dagegen, sein Hirn, seine Zeit, seine Kraft, Häkeln, Kochen und anderen Schleifenbetätigungen zu widmen, solange die Welt so im Argen ist, wie sie es ist. Es kann nicht sein, dass Frauen sich hinter ihrem karamellisierten Zwiebelkuchen verstecken und die Männer die Welt in Schutt und Asche legen lassen und so tun, als ginge sie das alles nichts an. Doch, tut es. Und nicht nur, weil es ihre Männer sind, die frisch gestärkt durch Muttis Gaben Moral und Menschlichkeit an der Garderobe abgeben. Es geht sie auch etwas an, weil ihre feige Häuslichkeit andere Frauen mit in den Abgrund der Frage reißt, wie klug und belastbar Frauen sind. Vielleicht bin ich deshalb den US-Amerikanern, die jetzt in ihre Social-Media-Kameras sprechen, so dankbar. Nicht nur, weil sie sich gegen ihre Regierung stellen und als weiße Mittelschicht eine wahre Macht darstellen, sondern weil sie das Bild von der dummen Hausfrau korrigieren. Während Tradwives versuchen, ihr Ideal von der Unterordnung der Frau unter dem Mann in die Weite zu bringen, machen diese Frauen deutlich, dass sich häusliche Beschäftigung und Denken nicht ausschließen. Dass es geht, dass Frauen häkeln und denken können, ja sogar sprechen. Wenn das die neue Hausfrauenrevolution ist, dann bin ich dabei.
Danke, liebe Silke. Aber weil die Welt ja nicht nur aus Ärger bestehen darf, kommt jetzt eine gute Nachricht. Auf dem Gipfel der Afrikanischen Union in Addis Abeba ging es vergangene Woche nicht nur um große Worte, sondern auch um Geld. Genauer gesagt, um die Finanzierung von Gleichstellung. Viele afrikanische Staaten, das wissen wir hier in Europa oft gar nicht, viele afrikanische Staaten haben längst Strategien und Abkommen unterschrieben, die Frauen stärken sollen. Das Problem ist aber oft nicht der Wille, sondern die fehlende Finanzierung. Und jetzt soll sich das eben ändern. Staats- und Regierungschefs haben angekündigt, gezielt mehr Geld für die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen bereitzustellen. Es geht um Zugang zu Krediten, Unterstützung für Unternehmerinnen und bessere finanzielle Strukturen insgesamt. Denn klar ist, Gleichstellung kostet. Aber Ungleichheit kostet mehr. Und ohne echte Finanzierung bleiben selbst die besten Pläne nur Papier. Ihr Lieben, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Doch auch diesmal sollt ihr noch einen Gedanken mitnehmen, und zwar von Angela Merkel. Ich war immer eine Kritikerin der Politik, die Merkel als langjährige Kanzlerin gemacht hat. Aber ihren Politikstil, die Art ihres Auftretens und wie sie die CDU-Männer in Schach gehalten hat, das fand ich großartig. Und Angela Merkel hat gesagt, Frauen sollten sich nicht fragen, ob sie führen können. Sie sollten es einfach tun. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister, Jörg Krauthöfer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Podcast von Funke.